Der Predigttext für diesen Sonntag steht im Alten Testament, im ersten Buch der Könige, Kapitel 19. Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, was du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm: Was machst du hier, Elia? Er sprach: Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach: Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mund und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Herr, segne unser Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, die älteren Fußballfans unter uns werden sich sicher noch an einen Trainer des FC Bayern München erinnern, mit dem Namen, mit dem schönen Namen Giovanni Trapattoni. Der hat ja, war ja ein sehr sympathischer Trainer, vor allem weil er als Italiener so eine tolle deutsche Aussprache gehabt hat. Und da hat Bayern mal wieder schlecht gespielt und da haben sie verloren. Dann hat er anschließend der Pressekonferenz seinen Frust so richtig hat er rauslassen müssen. Besonders auf dem Kicker hat er einen Spieler gehabt und von dem, da ist der berühmte Satz überliefert: Wie spiele Strunz, spiele schwach wie Flasche leer. Die Älteren werden sich noch daran erinnern. Und am Ende hat er dann seine Schimpferei abgeschlossen mit dem Satz: Ich habe fertig. Und dann war er auch nicht mehr lang Trainer beim FC Bayern München. Und so ähnlich geht es in unserem Predigttext mit Elia. Es ist genug, sagt Elia. Und seine drei Worte sind nicht zum Lachen. Er ist fix und fertig. Er hat auf nichts mehr Lust. Und er will auf keinen Fall weitermachen. Er hat nur noch Frust. Er sieht für sich keine Zukunft mehr. Elia ist also am Nullpunkt seines Lebens angekommen. Er wünscht sich nur noch einen Schlusspunkt herbei, nämlich zu sterben. Wir denken jetzt, Elia, hast du alles vergessen? Deine großen Erlebnisse mit Gott, etwa als du den Sohn der Witwe von Zarpat wieder zum Leben erweckt hast, oder jetzt eben auf dem Berg Karmel, als du 450 Baalspriester bis auf die Knochen blamiert hast. Nicht ihr Feuer, sondern dein Feuer hat Gott im aufgeschichteten Opferaltar entzündet mit einem Blitzschlag. Elia, dein Name war doch Lebensprogramm. Elia bedeutet, mein Gott ist der Herr. Das hast du gepredigt, gelebt und erlebt. Wie kannst du jetzt sagen, es reicht mir? Das kann doch nicht wahr sein. Das lässt sich eben nur mit der Morddrohung erklären, die Elia von der Königin Isebel erhalten hat. Binnen 24 Stunden wird er ein toter Mann sein. Da packt ihn die Angst. Er rennt um sein Leben, rennt bis in die Wüste und hat nur noch einen Wunsch, dort zu sterben. Doch seine Todessehnsucht kommt nicht aus Verzweiflung, sondern aus Erschöpfung. Er kann einfach nicht mehr. Sein Akku ist leer, er ist ausgelaugt, total am Ende. Heute würde man sagen, er hat einen Burnout, eine Erschöpfungsdepression. Es ist genug. Ich pack das nicht mehr. Es geht alles über meine Kräfte. Elia ist seines Lebens müde, todmüde im wörtlichen Sinn. Seine Todessehnsucht kommt aber nicht aus dem Unglauben. Er wendet sich mit ihr an Gott. Er hat seinen Draht zu seinem Herrn noch nicht verloren, gibt aber im gleichen Moment zu, ich bin nicht besser als meine Väter. Jetzt enttäusche ich dich. Ich bin ein Versager, mit meiner Mission gescheitert. Was für ein Absturz. Nach so vielen Spitzenerlebnissen mit Gott, rein in die Depression. Doch das gibt es, liebe Gemeinde, dass eigene Gotteserfahrungen in kürzester Zeit von Resignation, Frustration oder Depression überschattet werden und den Lebens- und Glaubenshorizont verdunkeln. Elia ist da kein Einzelfall. Er ist ein ganz normaler Mensch, so wie wir auch. Sie und ich. Und auch uns kann das passieren. Eine Hiobsbotschaft, ein Schockerlebnis, eine nicht bestandene Prüfung, der plötzliche Verlust eines lieben Menschen, aber auch Dauerstress und Dauerdruck, dauernde Überforderung und Überlastung, Sorgen und Schwierigkeiten am Fließband, permanentes Scheitern und Versagen. All das kann dazu führen, dass auch Christen in eine tiefe Erschöpfung fallen. Oder um es noch deutlicher zu sagen, auch Christen können zutiefst deprimiert sein und depressiv werden. Auch ein Martin Luther hatte immer wieder depressive Phasen, wenn nicht sogar zeitweise schwere Depressionen, was bei der Last, die der Reformator körperlich und seelisch zu ertragen hatte, kein Wunder war. Der Glaube kennt Anfechtungen von innen und außen, kennt Enttäuschungen und Tränen, Niederlagen und Erfolglosigkeit. Um es ganz deutlich zu sagen, so wenig mich mein Glaube davor bewahrt, mir das Bein zu brechen, so wenig bewahrt er mich davor, dass meine Seele aus dem Gleichgewicht geraten, verletzt oder gar krank werden kann. Nichts ist verkehrter, als zu behaupten, diese Gefahr gäbe es bei einem wahren Christen nicht. Der Glaube sei immer stärker, schütze vor Niedergeschlagenheit und Mutlosigkeit und davor, in das Loch einer Depression zu fallen. Nein, das kann jedem Christen, und mag er noch so gläubig sein, passieren. Wer gerade seelisch stark drauf ist, weil er tolle Erfahrungen mit Gott gemacht hat, der hüte sich, über Menschen den Kopf zu schütteln, denen es im Moment seelisch dreckig geht. Lernen wir lieber von Gott, was er mit Leuten wie Elia macht, die von ihm einen Schlusspunkt unter ihr Leben fordern. Gott macht aus dem Schlusspunkt einen Doppelpunkt. Gott steigt hinab in das Loch der Depression seines Propheten und sagt zu ihm nicht: untauglich. Gott lässt nicht zu, dass der glimmende Docht erlischt. Gott schickt einen Engel zu Elia, und der tut dann gar nichts Spektakuläres, sondern nur den Dienst einer Diakonieschwester. Er sorgt dafür, dass Elia isst und trinkt und schläft. Dazu berührt er ihn und spricht zweimal kurz mit ihm. Wie seelsorgerlich dieser diakonische Kurzeinsatz war, wird darin sichtbar, was der Engel nicht getan hat. Er hat Elia nicht an den starken Gottesbeweis auf dem Karmel erinnert. Er hat ihm nicht vorgeworfen, dieses Wunder vergessen zu haben. Er hat ihn nicht aufgefordert, doch endlich wieder zu seinem bisherigen Glauben zurückzukehren. All das hat der Diakonieengel Gottes nicht gesagt. Nein, er hat für Elia nur zweimal geröstetes Brot und einen Krug mit Wasser und die Ermutigung: steh auf und iss. Und erst beim zweiten Mal gibt der Engel einen Blick nach vorne, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Damit ließ Gott nämlich seinem lebensmüden Mitarbeiter sagen: du magst in deinen Augen fix und fertig sein, doch für mich bist du jemand, mit dem ich noch lange nicht fertig, sondern weiter unterwegs bin. Deshalb steh auf. Und dann wird aus einer Tragödie eine Ostergeschichte, eine Auferstehungsgeschichte. Denn ist das nicht eine Auferstehung, wenn ein völlig deprimierter, zu Tode betrübter Mensch wieder auf die Beine kommt? Es sind nicht die Lebensmittel, die seine Lebensgeister wieder wecken. Dass er wieder aufstehen und weitergehen kann, ist nicht das Ergebnis einer himmlischen Notversorgung, sondern ein göttlicher Neubeginn mit Elia. Dieser Neubeginn hat nur einen Grund: Gottes grenzenlose Liebe zu Elia. An dieser Liebe hat sich, Gott sei Lob und Dank, bis heute nichts geändert. So handelte Gott nicht bloß einem Elia gegenüber, so geht er auch mit uns um. Unser Leben lang gilt sein Versprechen: meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Was waren die Jünger Jesu für schwache Leute, alles andere als Glaubenshelden? Vor Ostern oft unverständig und kleingläubig, Verleumder und Feiglinge. Doch nach Ostern standen sie auf als Zeugen und Bekenner, mutig und tiefgläubig, gestärkt durch die Kraft der Speise, die Jesus ihnen in ihrer Gemeinde täglich auftischte, Brot und Wein. Wir können am Tun des Engels in unserer Geschichte Jesu Umgang mit den Seinen ablesen: iss und trink. Wir hören in der Aufforderung des Engels auch Jesu Einladung: nehmt, esst, das ist mein Leib, und trinkt, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Im Abendmahl werden wir entlastet und befreit, getröstet und gestärkt. Jesu Einladung steht: kommt her zu mir alle, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Oder wenn Jesus einmal zu seinem gestressten, erschöpften Jüngern sagt: geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Dann ist das auch eine Einladung an uns. legen wir ruhig in Gottes Namen immer wieder eine schöpferische Pause ein? Suchen wir tagsüber immer wieder die Stille vor Gott? Und wenn es für ein paar Minuten ist, dann strömen uns neue Kräfte für Leib und Seele zu, vor allem die Kraft des Heiligen Geistes. Und dann kann Gott uns gebrauchen, um die vielen modernen Leidensgefährten des Elia, die auch an einem Nullpunkt angekommen sind, auf Engelsart zu trösten, nämlich mit einfachen Zeichen, mit einer Umarmung, mit einer Einladung zum Essen, mit geteilter Zeit. Wir können ihnen sagen, Gott hat dich nicht abgeschrieben. Er liebt dich, auch wenn du das gerade nicht spürst oder glauben kannst. Er hat noch was mit dir vor. Er hat einen Weg für dich, auf dem er dich stärkt. Am Ende dieses Weges wird es hell werden. Und wenn wir selber nur aus der Tiefe zu Gott schreien können, dann gilt auch uns seine Liebe. Sie holt uns aus der Tiefe. Denn vom höchsten Berg Gottes, von Golgatha herunter, sagt Jesus zu jedem von uns, steh auf und iss. Kraft meines Sterbens und meiner Worte, die für dich Brot des Lebens sind, kannst du deinen Weg mit und zu Gott gehen. Vielleicht haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Ein Wort Bonhoeffers kann uns dabei hilfreich sein. Gott gibt uns in jeder Notlage so viel Kraft, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir nicht auf uns selbst, sondern uns auf ihn verlassen. Darum bitten wir dich, Herr. Amen.